Episode 129, Gigi Buffon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und auch heute wieder, endlich wieder mir gegenüber, Stefan Adelmann. Was die Leute draußen ja nicht wissen ist, wir haben ein bisschen voraufgezeichnet, damit man in Ruhe, oder mit ihnen in Ruhe auf Urlaub fahren kann. Entsprechend ist es schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben und ich freue mich richtig, unsere coole Intro-Musik zu hören und ich freue mich noch mehr, dich wiederzusehen, Stefan.
Hallo. Hallo, Alex Stegisch. Ich freue mich auch, es sind jetzt da doch zweieinhalb, drei Wochen, seit wir uns gesehen haben.
Ja.
Du kommst weiß gebrannt aus Irland zurück.
Schön war's.
Aber wir hätten ja die Aufnahme schon früher begonnen. Ich meine, das hört ihr da draußen ja leider nicht. Nicht leider, aber das. Aber wir haben ja viel, du hast viel zu erzählen gehabt und ich finde das richtig, richtig cool. Ich habe richtig Lust gehabt auf einen Irlandurlaub.
Ja, hat super passt. Und einer unserer Hörer war so nett, nämlich der, ich habe mir gesagt, aufgeschrieben, der Martin Klampfer, hat ein bisschen ergänzt, was wir letztens schon kurz geredet haben über den irischen Fußball und dass das natürlich schon eine interessante Liga sein kann, Ganzjahresliga.
Ja.
Dass die Shamrock Rovers, da haben wir uns richtig erinnert, das ist dort der bekannteste Verein, die spielen jetzt bald gegen die Hütteldorfer.
Ist das so?
Sind Rekordmeister mit, habe ich letztens noch geschaut, mehr als 20 Titel.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Dafür,
aber hast du auch Fußball geschaut?
Ich habe nicht nur keinen Fußball geschaut, sondern überall, wo ich versucht habe, eine Konversation Richtung Fußball zu starten, bin ich absolut abgewürgt worden. Also ich weiß nicht, ob das unser lieber Hörer, der sich offenbar mehr mit dem irischen Fußball beschäftigt hat, auch so gesehen hat oder nicht, aber ich glaube, außerhalb von wirklich so Fußballstadien ist echt schwierig. Das ist halt, dort nicht die Nationalsport.
Ja, das
ist auch nicht auf Platz 2.
Die machen andere Dinge.
Und du kriegst auch fast nirgendwo irgendwie Merchandise, wir hätten gerne ein bisschen geschaut oder so. Es ist echt alles umständlich. Aber er hat halt erzählt, dass es dort schon interessante Szene gibt, dass es da auch die Bohemians Dublin gibt zum Beispiel, das sind so vom Flair her so wie der Wiener Sportclub und so. Also an dieser Stelle danke, genau solche E-Mails, das ist das, was uns richtig taugt, weil da lernen auch wir noch richtig viel dazu, was den Fußball betrifft und das versuchen wir dann an unsere Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Ja, Stefan, um was geht's heute eigentlich?
Es war ja Champions League Auslosung und Europa League Auslosung und Conference League Auslosung. Wir reden heute nicht über die Auslosungen selbst.
Das wäre
erstens einmal viel zu diskutieren.
Ja.
Aber wir sprechen über eine Facette, eine äußerst gut gekleidete Facette dieser Auslosung.
Ein fescher Kampel.
Ein fescher Kampel. Ja. Er hat absolut souverän, so wie er am Feld war, hat er absolut souverän auch diese Auslosung gemeistert. Und zwar die Rede ist von keinem geringeren als Gianluigi Gigi Buffon.
Super Gigi.
Und wir haben gesagt Super Gigi und wir haben gesagt, wenn er so, er ist uns wirklich da. Ja, er ist da aufgetaucht und hat gestrahlt bei der Auslosung. Ich habe gesagt, was, Alex, wir schauen uns den Gigi an in der kommenden Episode.
Ich glaube, man muss sagen, das ist ein absoluter Feel-Good-Kicker eigentlich. Eigentlich wirklich ein Feel-Good-Kicker. Ich habe den Check gemacht, weil seit wir wissen, dass wir das Thema haben, habe ich Leute gefragt, wenn ihr an sympathische, erfolgreiche Goalies denkt, wer fällt euch da ein? Und jeder Einzelne hat sofort Buffon gesagt. Ja.
Also wir werden heute ein bisschen auf die Karriere.
Komisch, irgendwie niemand hat Oliver Kahn gesagt. Was nicht darum? Der war sicher erfolgreicher.
Gleich. Nein, ich glaube, so erfolgreich war er nicht. Weltmeister ist er nie woanders.
Ah, Champions League hat er gewonnen.
Ja. Ah, gut. Aber auf jeden Fall, wir werden heute einen detaillierten Blick auf die Karriere von Gigi Buffon werfen und wir werden auch schauen, ob es in dieser Karriere oder in diesem Leben vielleicht auch das ein oder andere gibt, was vielleicht nicht so cool ist am Gigi, damit man nicht nur vielleicht uneingeschränkt cool finden.
Ja, an Himmeln allein ist auch nichts.
An Himmeln allein ist auch nichts, aber wie gesagt, es ist eine äußerst beeindruckende Karriere, ja, die wir heute mit euch teilen werden in dieser 129. Episode.
Wahnsinn, ja. Zuvor schauen wir ja nochmal immer in die große, weite Fußballwelt raus und ich habe eigentlich nur eine Sache mitgebracht und zwar ein Plus-Minus habe ich.
Okay.
Plus die ersten Runden in den diversesten Ligen im Meisterschaftsbetrieb, super cool.
Ja.
Minus die Pause, die jetzt schon ansteht wegen Länderspiel.
Ja, du bist nicht der größte Fan einer Länderspielpause, gell?
Zumindest nicht nach dem dritten Spieltag. Das ist mir eindeutig zu früh. Ich hätte gerne mal so 5, 6, 7 Partien, dass man ein bisschen Gespür dafür kriegt, wie gut sind die Mannschaften. Man kann das jetzt dann überhaupt nicht sagen, wie gut die Mannschaften sind. Und es ist schon Pause und dann ist ja meistens so, die Spieler kommen von der Länderspielpause oft nicht besser zurück, als wir es davor waren.
Ja, ich finde bitter, ist vor allem, wenn dann sowas wie die Conference League wieder ums Eck kommt. Also das ist halt
steht
ja
auch schon wieder an,
ja, das ist ja, ist wieder Conference League gespielt.
Ja, ein Traum.
Nein, nicht Conference League, wie heißt es? Nations League.
Nations League.
Ich rede am Blödsinn. Nations League heißt das Ding natürlich, dass kein Mensch weiß, worum es da überhaupt geht. Ja. Und das steht wieder an und das finde ich so.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Hast du irgendwas
mitgebracht? Mitgebracht. Ich habe heute auf der Fahrt her.
Das ist da was zugeflogen.
Ist mir was zugeflogen und zwar habe ich mitgekriegt, dass Chelsea. Das allseits geliebte Chelsea, das
die aktuell 45 Spiele im Kader.
Die nicht nur aktuell 45 Spiele im Kader haben, sondern glaube ich auch 48 von diesen 45 Spielen Verträge haben, die bis gefühlt Mitte 2035 gehen.
Ja.
Aber sie haben tatsächlich jetzt wieder den Nicholas Jackson, ihren Stürmer, verlängert und ihm einen neuen 9-Jahres-Vertrag gegeben, bis 2033. Also ich verstehe tatsächlich, also Gary Neville hat doch eine Ahnung vom Fußball. Und er hat letztes Mal in einem von diesen Formaten, die er moderiert, was sehr, sehr schlau ist, gesagt. Und zwar hat er gesagt, entweder haben wir alle im Fußball gerade keine Ahnung, was für geniale Idee Chelsea hat und wir verstehen es alle miteinander. Alle, die im Fußball was zum Mitreden haben, verstehen gerade nicht den genialen Move, den Chelsea macht. Oder wenn es nicht so ist, ist Chelsea gerade einfach komplett verrückt. Und was die aufführt, also du musst dir mal deren Verträge anschauen.
Ja.
Also seit Todd Boehly da an der, wir haben immer wieder schon drüber gesprochen, aber seit Todd Boehly da an der Macht ist, ist glaube ich jegliche Form von Ratio über Bord geworfen worden. Jetzt holen sie den Joao Felix, dann holen sie auf einmal, waren sie im Gespräch finden. Osimhen, sie sind bei jedem im Gespräch, die haben, wie du sagst, über 40 Spieler im Kader.
Ja, bringen schon zwei Mannschaftspositionen.
Ja, nein, also ich bin sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird für
Chelsea. Ja, wahrscheinlich wird es nicht gut enden, weil ich meine, das im Hintergrund zu solchen neuen Jahresverträgen steht ja dann immer Amortisierung und dass sich irgendwie noch ausgeht alles. Weil es geht sie ja eigentlich nicht mehr aus. Und sie haben ja wirklich, das Einzige, was sie aktuell rettet, ist, dass sie halt in diesem großen Kader sehr, sehr viele Akademiespieler haben. Und Akademiespieler kannst du ja so verkaufen, dass sie zu 100% auf dieses Konto einzahlen, dass du halt, wie das alles irgendwie doch ausgeht und du doch nicht zu viel Geld ausgibst, das du nicht ausgeben darfst und so. Financial Fair Play hast du jetzt nicht mehr. Das hast du jetzt irgendwie anders.
Okay.
Ich weiß den langen Begriff gar nicht. Aber da mit dem, da tänzeln sie halt gerade noch irgendwie rum und.
Aber es haben ja viele englische Pundits eben gesagt, warum gehst du dort auch als Spieler noch hin? Wenn du sagst, du hast, jeder weiß, es gibt irgendwo eine kritische Größe, wie groß ein Kader sein muss, sonst funktioniert der Kader nicht, weil er einfach zu groß ist, weil es dann zu viele Grüppchen gibt, viel zu viele unzufriedene Spieler. Warum gehst du dorthin? So quasi, das sagen sie alle so unisono, hey, hol dir einfach einen normalen Vertrag und etablier dich mal in der Liga, statt dass du jetzt hergehst und gleich den nächsten 8-Jahres-Vertrag bei Chelsea. Klar, der Berater hat natürlich Interesse dran, weil der sagt, hey, keine Ahnung, unterschreib mal meinen 8-Jahres-Vertrag, für die nächsten 8 Jahre ist die Kohle garantiert.
Der Kicker, ne? Ein Kicker ist ganz gleich.
Nein, meine ja, für den Berater und für den Kicker ist mal 8 Jahre lang die Kohle garantiert. Nur, das ist ja absurd, aber ist wie gesagt, und das soll es ja heute nicht
gehen. Ich kenne ja persönlich keinen einzigen Chelsea-Fan. Und mich würde das echt interessieren, also jetzt nicht so abwertend gemeint, sondern ich kenne einfach keinen.
Ja.
Und mich würde das echt interessieren, wie man das dort sieht, weil, ich meine, so ein Joao Felix, oder? Der floppt bei Chelsea, geht zu Barca, floppt bei Barca, geht jetzt wieder zurück zu Chelsea. Mhm. Was willst du mit jemandem, dem offensichtlich Leistung völlig wurscht ist, der einfach nur dort ist, weil, also dort hat es nicht passt, dann habe ich aber anders mal Geld gekriegt, dort hat es auch nicht passt, dann gehe ich wieder zurück, wo es Geld zumindest passt hat.
Nein, also es ist absurd, aber wie gesagt, schau mal, wohin die Reise. Aber
vielleicht machen wir einen kurzen Aufruf, weil wir haben heute noch nicht erwähnt, wie man uns erreichen kann. Man erreicht uns super gut via redaktion@spielfrei.at, da kann man uns nämlich langformatige oder kurzformatige E-Mails hinschreiben. Und da könnt ihr schreiben, wenn ihr vielleicht Chelsea noch genauer verfolgt oder sogar Fans seid, tut uns leid ein bisschen, aber es wird uns schon die Fans sich da interessieren, wie ihr das einordnet, was da passiert. Und ansonsten ist noch anzukündigen, wir haben seit dem Wochenende einen extrem erfolgreichen TikTok-Account.
Ist das so?
Ja, ich habe jetzt einfach gemacht, weil diese ganzen Videos, die wir ohnehin schon haben für Instagram und YouTube, ich mache die Haare jetzt da auf und schaue, was passiert und ja, unglaublich. Also,
sind wir schon viral gegangen.
Ja, kannst du dir vorstellen. Hunderte, Tausende von Aufrufen. Tausende von Aufrufen stimmt wirklich. Also, ist verrückt. Ja. Also wenn ihr uns folgen wollt, spielfrei.at auf TikTok. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man einem Account auf TikTok folgt, aber ihr findet das sicher aus. Gut, Stefan, du schaust eh schon durstig aus.
Ja.
Wie gesagt, wir starten los. Das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Ja, das musst du aber, also ich habe gerade gesehen, das ist kein Drehverschluss. Das heißt, du musst jetzt ganz schnell eine Geschichte ausdenken, weil ich die Flaschen aufmache.
Na, dieses Getränk, das der Alex jetzt gerade dabei ist zu öffnen, haben wir wieder mal gesponsert bekommen von einem unserer ja fast schon treuesten Hörer.
Vom Tommy darfst du drücken.
Vom Thomas. Mhm. Der Thomas ist extra vorbeigekommen zur Aufnahme und hat gesagt, schau, dieses köstliche Getränk lasse ich da. Dann hat er sich, glaube ich, sogar noch erlaubt, sich einen Musikwunsch zu wünschen.
Ja,
er hat quasi gemeint, wenn wir dieses Getränk trinken, soll im Hintergrund irgendein bestimmtes Lied laufen, wo wir dann gesagt haben, okay, Wurlitzer sind wir jetzt noch immer, noch keiner. Aber vielen Dank trotzdem für das Getränk.
Danke fürs Getränk und vielleicht vorbei schon im Getränk der Episode, ja, aber nicht ohne Vorbereitung.
Prost, lieber Alex.
Prost. Also, ja, wir haben Aperol Spritz, Thomas, ja. Und gehen dort drum, dass wir, weil ja die letzte Folge oder eine der letzten Folgen sich mit Dressen auseinandergesetzt hat, mit Trikots und Ausrüstern, dass das Venedig-Dress und ja so cool ist und entsprechend ein venezianisches Getränk. Vielen Dank.
Prost. Danke vielmals. Boah, ja. Hat, finde ich, wenig damit zu tun mit dem Aperol, wie wenn man sonst irgendwo bestellt.
Ja, aber bei Aperol ist halt natürlich die Präsentation auch wichtig und wenn du in so einem großen Becher mit Orange und ja, Eis kriegst und so.
Aber das schmeckt ja dann trotzdem anders. Ist gut. Ja. Aber danke. Aber einen geschenkten Gaul schaut man
nicht ins Maul. Das Auge schmeckt mit.
Das Auge isst mit.
Ja. Okay, wie gesagt, wir schauen gleich mal weiter. Danke nochmal fürs Getränk und jetzt geht's los mit den großen Zehn.
Wird die Sendung heißen, die Großen, die Großen, die Großen, Zehn, yes, yeah.
Jetzt habe ich ganz schnell nochmal vorzeit nachschauen müssen, wie es heißen, weil in meinem Skript steht es noch anders. Die großen 10 Torhüter, Unikate hast du
gesagt. Genau so ist es.
Weil ich habe ja dann volle Transparenz, wir sind ja der Podcast mit der absoluten Transparenz. Ja. Ich habe ja stehen Torhüter Exoten und ja. Ich bin mir eh nicht ganz sicher, wo der Unterschied zwischen Unikat
ist. Zwischen einem Exot und einem Unikat.
Ja.
Ich sage einmal, meine Torhüter, die ich ausgewählt habe,
ja,
sind allesamt keine Exoten. Aber irgendwas macht sie einzigartig.
Jeder Torwart ist ein Exoter.
Ja, kann man so sehen, aber sie sind definitiv eigene
Typen. Außerdem ist jeder Mensch ein Unikat.
Oh, das ist auch schön.
Ja, jetzt bin ich schon fertig.
Okay. Heute geht es in unseren großen 10 um die großen 10 Torhüter-Unikate.
Mhm.
Für alle, die zum ersten Mal zuhören, die großen 10 funktionieren so, dass der Alex und ich zu einem bestimmten Thema unserer Wahl 10 Antworten küren. Der Alex hat 5 Antworten, ich habe 5 Antworten, ergibt gemeinsam die großen 10. Das machen wir eigentlich in jeder Episode. Wir wissen nicht, was der andere hat. Dadurch kommt es immer wieder zu lustigen Überraschungen.
Oder Doppelnennungen.
Oder Doppelnennungen. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Das können wir euch dann im Anschluss sagen. Und heute geht es, wie gesagt, um unsere großen 10 Torhüter Unikate. Also Torhüter, die unserer Meinung nach einzigartig sind und warum sie einzigartig sind.
Genau. Stefan, es ist Episode 129, ja, eine ungerade Zahl, was bedeutet, dass du beginnen darfst.
Ich darf beginnen.
Yes, dein
alles
Platz
5
bitte.
Alles klar. Mein Platz 5 der großen Torhüter Unikate ist für mich ein Fixstarter, wenn es um einen bunten Hund oder ein Unikat geht, muss natürlich José Luis Chilavert genannt werden.
Ja,
der,
verstehe.
Torhüter aus Paraguay, bestens dafür bekannt, dass er ja den Mut besessen hat, immer wieder nach vorne zu gehen, um Freistöße auszuführen.
Nicht nur das.
Und in seiner Karriere sogar 62 Freistoß- und Elfmetertore erzielt hat.
Genau, insgesamt über 62 und war der erste Goalie, der Freistoß-Tor geschossen hat.
Ja.
Ja.
Also, und
er ist nämlich interessanterweise an meinem Platz 3.
Okay. Sehr gut. Und José Luis Chilavert offensichtlich, weil ich habe lange Zeit geglaubt, er ist der Erfolgreichste. Ist er nicht, weil es gibt den gewissen Rogério Ceni, offensichtlich ein brasilianischer Torhüter. Und
in unserer Zeit gespielt sogar, ja.
Also ja, habe ich gar nicht, so mitgekriegt. Hast du auf deiner Liste?
Habe nicht auf meiner Liste, aber...
Dann kann ich sagen, der hat nämlich sogar doppelt so viel. Der hat 61 Freistöße und 69 Elfmeter. Der hat 130 Karriere-Tore
erzielt. Über 100 Tore und erst vor ein paar Jahren aufgehört, ja.
Ja, genau.
Rogério aber dafür Ceni. Ausnahmslos nur in Brasilien gespielt.
Ja, das stimmt, ja. Im Unterschied zu José Luis Chilavert aus Paraguay, mein Platz 5.
Jawohl.
Lieber Alex, wer ist dein Platz 5 der großen
Platz 5, sehr trockener Typ, aber auch sehr effektiv, Hans-Jörg Butt.
Hans-Jörg Butt?
26 verwandelte Elfmeter.
Okay.
Bei Gladbach und Bayern, würde ich sagen, ja?
Leverkusen?
Leverkusen
und Bayern.
Oh, Leverkusen und Bayern, ja. Und zum Schluss Bayern 2, habe ich dann auch noch
gesehen. Wirklich?
Ja.
Okay.
Und was ist dann angehängt?
Hans-Jörg Butt, ja. Da hat es mir diese Butt-Sprechchöre gegeben.
Ja, genau.
Das war immer lustig.
Ja, war irgendwie ein lustiger Typ. Und das war halt auch einer, das hat mir halt auch extrem gedacht, das war, weil ich ja nach Exoten gesucht habe.
Ja,
außergewöhnliche Menschen, das waren halt eher Torhüter, die ich jetzt nicht so stark live miterlebt habe, sondern so am Rande vielleicht. So Michel Lavert habe ich schon Fußballspiel gesehen, aber halt nicht so oft. Aber Butt hat man halt regelmäßig
Hans-Jörg Butt, ja. Und ich finde immer, wenn Hans-Jörg Butt noch den Butt-Sprechchören im Stadion den Weg antreten ist von hinten vom Tor zum Öfer, Moment, zum Öferpunkt, hat es immer so einen leichten die Indianer von Cleveland-Moment.
Ja, genau, das habe ich mir gedacht, so Wildfing-mäßig.
Ja, Wildfing. Also genau. Wenn er hinten so eine geile Frisur gehabt hätte, wie Charlie Sheen in Indiana von Cleveland und Wild Thing gelaufen wäre, hätte das jedes Mal extrem gut gefunden. Es war schon ohne eingespielte Musik schon sehr cool, aber no cooler hätte es gefunden, wenn er vielleicht jedes Mal dann irgendwie, ich glaube heutzutage, wenn es sowas geben wird, würden sie die Fans noch mehr einhauen. Es hat blöd, dass bei Leverkusen nicht weißt, was die Idee.
Ja, ist schwierig. Und mit Butt ist natürlich auch witzig.
Ja, Butt war extrem groß. Also das war ein sehr guter Platz 5, muss ich sagen. Okay, danke, dass du den ins Spiel gebracht hast. Ja,
irgendwie
habe ich nicht am Radar gehabt. Finde ich sehr gut.
Cool. Platz 4
bitte. Mein aktuell einer der wahrscheinlich besten Torhüter und deshalb für mich unique, weil einerseits im Erscheinungsbild unique ist und für mich der beste Sweeper-Keeper, wie ich so schön gelesen habe. Ja. Und zwar ist die Rede von Ederson. Für mich bist du schon einem gewissen Grad jetzt schon ein Unikat. Ja. Wie gesagt, ich finde, du kannst kaum aggressiver ausschauen als Ederson. Und du kannst
nur weil du die von Holstertoos fürchtest.
Ja, ich finde Holstertoos irgendwie creepy. Also der macht mir ein bisschen Angst. Aber gleichzeitig unfassbar spannender Torhüter, weil er, ich glaube, einer der Torhüter ist mit den meisten direkten Assists.
Okay.
Weil er das Offensivspiel noch mehr auf die Spitze getrieben hat als Torhüter. Also, dass die Torhüter mittlerweile ja quasi im Aufbauspiel als quasi öfter Feldspieler mitspielen, ist ja doch schon einige Jahre jetzt der Fall.
Ja.
Aber er hat, wenn es um das Thema Passpräzision verteilen geht, diese progressiven Pässe als Torhüter, ich meine, er hat immer wieder mal grandiose Schnitzer dabei, gibt's gar nichts, aber schon ein ziemliches Unikat, wenn es darum geht, wie er seinen Fußball auslegt.
Und schon sehr solider Goal.
Ja, ich finde ihn per se nicht cool. Und wie gesagt, es geht ja heute in dieser Rangliste, und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr müsst ein bisschen unterscheiden. Heute geht es nicht darum, wer sind die besten Torhüter, sondern wer sind unserer Meinung nach die größten Unikate.
Genau. Und zwar Unikat habe ich jetzt auf
Platz 4. Auf deinem Platz 4, und zwar?
René Higuita.
René Higuita?
Mhm.
Oh!
Du kannst dich erinnern an den Scorpion Kick?
Ich kann mich an alles von der ERW im 94 erinnern.
Also ich ja nicht, obwohl ich älter bin.
Obwohl du älter bist.
Ja, aber ich vergiss wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ich fliege öfters im Kopf als du. Und der ist unter anderem natürlich dafür bekannt, dass er einen relativ ungefährlichen Schuss, aber doch nicht mit die Hand gefangen hat und auch nicht normal irgendwie runtergestoppt hat, sondern mit einem Scorpion-Kick.
Ja.
Das nennt man so, wenn man quasi den Kopf vorne ein bisschen untertaucht und dann hinter dem Arsch mit den Fersen aufkommt. Passt das so? Kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, wenn die Leute nicht wissen würden, wie es ausschaut, ich glaube, viele haben das Bild vom geistigen Auge, würden es mit deiner Beschreibung gerade ein bisschen scheitern.
Ja, vielleicht gebt es einfach auch in Higuita auf YouTube ein und schaut sich das selber an. Ich packe das dann auch wieder in den Newsletter, den wir das letzte Mal tatsächlich verschickt haben.
Ja.
Ja, so sind wir.
Finde ich gut. Also wir haben bis jetzt da Schiller-Wehr, Hans-Jörg Butt, Ederson und René Higuita.
Das ist eine ziemlich geile Liste.
Ziemlich gute Liste. Ich mache es jetzt ein bisschen, es wird jetzt ein bisschen deutscher bei mir.
Jetzt kommt der Olli Kahn.
Und nach viel deutscher kann es nicht werden. Manuel Neuer ist für mich auf Platz 3 meiner 10 Torhüter Unikate. Warum ist er ein Unikat? Ich finde, er ist ein Unikat, wenn es um seine Präsenz geht.
Mhm.
Also ich habe selten einen Torhüter in meiner Lebzeit miterlebt, der so eine Präsenz hat.
Ich glaube, das ist auch extrem intensiver Mensch.
Ich glaube auch, vielleicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber es ist wurscht.
Ja, intensiv ist immer gemacht.
Und ich finde, er ist halt so ein bisschen so der Pionier dieses Outfield-Player-Dormanns, also das Mitspielen. Wobei ich, da habe ich schon ein paar Mal drüber geredet, ich finde, er wird viel zu sehr gelobt für sein Spiel mit dem Ball, also am Fuß. Ja. Ich finde, er ist bei Weitem nicht so gut, wie die Leute
aber sagen. Aber wie ich in der Vergangenheit schon mal irgendwann erwähnt habe, er hat eine spezielle Position geprägt, nämlich den falschen Libero.
Den falschen Libero. Nein, und ich finde tatsächlich, also er ist schon, also okay, gut am Fuß, aber ich finde, es gibt deutlich bessere.
Ja.
Looking at you, Marc-André der Segen, zum der Beispiel, halt leider Gottes hinten nachhängt, hinterm Neuer. Aber der aus meiner Sicht viel, viel besser am Ball ist. Aber auf jeden Fall, das alles hätte noch nicht gereicht, um in diese Liste zu kommen. Und warum hat es in die Liste geschafft? Und zwar einzig und allein wegen seiner uniken Performance bei der WM 2014. Das ganze Turnier und vor allem das Achtelfinale gegen Algerien, wo er alle 5 Minuten den wildesten Ausritt geliefert hat, das ist für mich schon im Nachhinein ein absolutes Unikat. Und diese Leistung selten, dass wirklich eine Tormann-Leistung mir so in Erinnerung geblieben ist, war damals Manuel Neuer im Achtelfinale gegen Algerien, wo er die ganze Zeit irgendwo mal dumm gelaufen ist, die Spieler 50 Meter vom Tor niedergrätscht hat, das ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Deswegen mein Platz 5.
Macht Platz 3.
Ah, 3. Das ist mein Platz 3.
So viel zum Thema Erinnerung.
Ja, genau.
Mein Platz 3. Platz 3 bei mir haben wir schon gehabt, Schiller-Wehr. Also ja. Bist du wieder dran.
Mein Platz 2, Iker Casillas. Warum ist er so ein Unikat für mich? Ich finde, er ist der beste Torhüter, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der echt nicht so groß ist. Wenn du dir heute anschaust, Torhüter mit ihrem Gardemaß von 1,90, 1,95, gibt es mal gelesen, Torhüter werden wieder tendenziell kleiner. Aber je nach Quelle, ich habe versucht zu recherchieren, wie groß ist Iker Casillas, und die Angaben gehen zwischen 1,81 Meter und 1,84 Meter. Ja. Dem finden wir unterschiedliche Sachen. Aber wenn wir uns jetzt mal irgendwo bei der Mitte einbändeln, bist du mit 1,82, 1,83 nicht bei den großen Torhütern dabei. Und in Anbetracht dessen, finde ich, ist er nur noch großartiger gewesen als Torhüter. Also ich lehne mir mal aus dem Fenster, wenn Iker Casillas dann einer so 1,90, 1,95 Riegel gewesen wäre, wäre er, glaube ich, der Beste aller Zeiten gewesen. Ja. Was er nicht ist.
Was er nicht ist, ne?
Was er nicht ist.
Ich habe übrigens, weil du das mit der Größe ansprichst, ganz lustig, ich habe auch extra für die großen 10 recherchiert, wer die erfolgreichen, kleinsten Torhüter, Profispieler waren. Und ich habe mal keine Namen gemacht, weil ich habe es auch nicht auf die Listen gepackt, weil es echt unbekannte Leute waren. Aber es gab einige Profis, die deutlich unter 1,70 waren.
Ja, ja. Von den Torhütern hast du,
gell? Einen hat es gegeben, der hat bei der Roma in die 70er Jahre 8 Jahre gespielt.
Wirklich?
War mit einem 68 oder so.
Wirklich?
Ja.
Spannend.
Also schon wirklich auf höchstem Niveau. Spannend, ja. Ja,
gut. Was ist dein Platz 2?
Platz 2 bei mir, Fabian Barthez.
Bravo.
Da brauchen wir, ich glaube, ja, natürlich müssen wir was dazu sagen, wenn wir einen Podcast haben. Wenn wir nichts zu sagen hätten, hätten wir ja keinen Podcast. Aber
naja, es gibt genug, die einen Podcast haben, die nichts zu sagen.
Ja, aber wir nicht, ne? Wir haben was zu sagen. Okay. Ja, Fabian Barthez. Man kennt ihn vorwiegend aus seiner Zeit im französischen Nationalteam und natürlich bei Manchester United. Ne?
Und durch die vielen Glatzenküsse von Laurent Blanc.
Genau, das war auch so ein Ding. Er ist regelmäßig auf seine Glatze geküsst worden, aber vor allem war er halt auch bekannt dafür, dass er das Genie und Wahnsinn wirklich sehr nah bei ihm benannt war. Er hat Sachen ausgeholt, was du denkst, das kannst du vor allem mit der Körpergröße niemals ausholen. Und er hat halt Eier da gekriegt, dass Ärger nicht mehr geht. Ja. War also einer, der wirklich viel außerhalb vom Strafraum war, zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war. Und hat halt immer so eine super Stimmung ausgestrahlt, was sehr sympathisch, finde ich, gut drauf und einfach so speziell, dass wenn man Fabian Barthez sagt, die Leute lachen anfangen und den aber nicht auslachen und lächerlich finden, obwohl er wirklich viel komische Tore gefressen hat, sondern der ist einfach ein sympathischer Mensch gewesen.
Ja, finde ich auch. Ja. Guter Mann.
Platz 2 bei mir, Fabian Barthez.
Gut, und mein Platz 1 der großen 10 Torhüter-Unikate, du hast ihn einmal schon vorher erwähnt, eben auf Platz 1, Oli Kahn, ist für mich deshalb das größte Unikat, weil, also, diese Aggressivität, die dieser Mensch ausgestrahlt hat, ist für mich absolut unique. Ich glaube, aggressiver ginge es nur, wenn er ausschauen würde wie der Ederson. Wenn er das Verhalten von Oliver Kahn mit dem Aussehen von Ederson, dann glaube ich, wäre es für mich, ich mein, offensichtlich habe ich ein Problem mit dem Äußeren vom Ederson, weil er mich einschüchtert mit seinen Holztattoos.
Ja.
Aber das stell dir vor, du hättest einen Ederson, der die gleichen Dinge abzieht, die der Oliver Kahn abgezogen hat.
Ja, das
Heiko Herrlich beim Holzbeißen, die Mitspieler, die eigenen Mitspieler nehmen beim Knack und dann Richtung Boden runterdrücken. Ja. Also das ist schon nicht ohne, muss ich sagen.
Meine Fragen beziehen sich ausschließlich auf Holztattoos.
Ja.
Wenn ich jetzt gegenüber sitzen würde und der Holztattoo hätte, würde das auch so irritieren, dass du eingeschüchtert wärst?
Na, ich sage mal, wenig. Ich erinnere an das, was wir vor der heutigen Episode besprochen
haben. Ich weiß nicht.
Du und deine Stadionauftritte. Wenn du jetzt plötzlich mit einem Holztattoo kommen würdest.
Ja, ich frage für einen Freund, weil vielleicht gehe ich nächste Woche.
Würde es extrem lustig finden.
Ja, okay.
Weil ich die lang genug kenne und es extrem lustig finden würde, wenn du jetzt mit einem Holztattoo daherkommen würdest.
Okay.
Wenn du aber mit 18 schon ein Hals, den du gehabt hättest, damals wieder noch keine Haare, noch keine, damals der Glatzen gehabt hast,
ja,
und dann auch noch ein Hals, den du gehabt hättest, wisst ihr nicht, wohin sie unsere Freundschaft entwickelt hätte.
Boah, so arg
ist. Nein, wisst ihr nicht, du hast mir Angst gemacht. Du hast mir sowieso schon Angst gemacht damals. die Frage ist, ob du mir nicht dann nur noch mehr Angst gemacht hättest.
Okay, okay. Ja.
Aber ich würde es, wir wissen es erst dann, wenn du es machst. Also, wie gesagt, das, also in dem Fall würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Hol dir mal einen Termin bei den Tätowier-Artists deines Vertrauens.
Ja, ich muss noch ein bisschen überlegen, glaube ich.
Ja.
Okay. Ja, unglaublich
deutsch. Ah, ich bin
noch
nicht fertig, Entschuldigung.
Und
was, warum Olekania auch so unik, ein Unikat ist, weil ich finde, er war also absolut ein Unikat, wenn es darum geht, wie unauthentisch man dann als Vorstandsboss von den Bayern sein hat können.
Und Werbetestimonial.
Ja, also ich finde, das alles darf man bei ihm in seiner Gesamtbetrachtung, und wir haben ja doch vor einigen Monaten eine eigene Episode über den FC Bayern gehabt und haben dann ja auch ausgeholt über Olli Kahn.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn man dann diesen Spieler Olli Kahn hat, wie der dann an auf böser Wolf frisst Kreide, um quasi weich gewaschen zu sein, und zieht dann einen Slim-Fit-Anzug an, um an auf McKinsey zu machen.
Ja.
Das war echt nicht cool, und das war echt peinlich, wie das Ganze dann
abgelaufen ist. Ja, wobei, du weißt nicht, vielleicht ist er ja immer so gewesen.
Nein, glaube ich nicht.
Und das triggert dann einfach Fußball.
Und du meinst, also das meinst, ja, oder dass das Ganze aufgesetzt war, wenn er im Spiel dann
so. Nein, aber es gibt ja die unterschiedlichsten Triggerpunkte für Menschen, und vielleicht ist Beb so wie er quasi auf einen Platz gegangen ist, hat seinen Schalter umgelegt, und der war
vielleicht
dieser sehr aggressive, dominante Mensch.
Ja, das kann sein. Ich weiß es aber nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich es extrem unangenehm gefunden. So, aber jetzt bitte, Alexander, was ist dein Platz 1 der großen 10 Torhüter?
Jetzt sind vorher schon ein paar Sachen gefallen, die man da jetzt super aufgreifen kann. Du hast einmal gesagt, bunter Hund.
Mhm.
Ich habe vorher schon gesagt, sehr, sehr kleiner Torhüter.
Kleiner Torhüter?
Kleiner Torhüter.
Ein kleiner, bunter Hund.
1,68 Meter.
Ein 1,68 Meter großer, bunter Hund.
Ist unter anderem dafür bekannt, dass er seine eigenen Torwart-Outfits entworfen hat.
Wirklich?
Ja.
Oh, und jetzt wird
spannend. So ein Superstar, dass er es in eine Jogger Bonita Nike Fußballwerbung geschafft hat, wo er explizit dann ein schwarzes Torwart-Trikot angehabt hat.
Wer ist denn das?
Die Rede ist von George Campos.
Wirklich? Jorge Campos?
Jorge Campos. Der
wirklich? Der war 1,68 Meter.
Und wirklich das coolste Fun-Fact zum Jorge Campos, oder George Campos, wie ich gerne sage, hat ja immerhin bei der Galaxy gespielt, war, dass er in seiner Karriere nicht nur Torwart gespielt hat, sondern auch Stürmer.
Wie, während der Karriere?
Während seiner Karriere.
Okay, das ist wieder ein Unikat, ja.
Also, bei Unikaten hätte ich gesagt,
du gewinnst das Unikat-Rennen,
muss ich heute sagen. Jorge Campos mit seinen wirklich exotischen Trikots, die er selber zusammenbastelt hat. An der Geschichte passt wirklich
alles.
Ich habe mich irrsinnig gefreut, wie das wieder gelesen habe. Ich habe mich ganz vage in Erinnerung kennen, aber natürlich hat er keine große Rolle in meinem Gedächtnis gehabt.
Ja.
Aber cooler Typ, und hat mich sehr gefreut, dass ich mir da ein paar Bilder anschaue.
Ja, finde ich sehr gut. Finde ich eine sehr gute Entscheidung.
So.
So, liebe Leute da draußen, also das waren unsere großen 10 der Torhüter-Unikate. Wenn ihr noch jemanden habt, der oder die auf diese Liste gehört, schreibt uns doch an redaktion@spielfrei.at und erklärt uns, wichtig natürlich, erklärt uns auch, warum er oder sie so ein Unikat ist.
Genau, und wenn ihr so ein bisschen Begleitmaterial zur Sendung haben wollt, zum Beispiel dann ein cooles Video von einem dieser Torhüter oder so, dann abonniert doch am besten den spielfreien Newsletter, den Steilpass, den gibt es auf spielfrei.at. Klar, auf der Seitenleiste kann man sich eintragen. Es zahlt sich aus, morgen verschickt man ihn.
Genau.
Versprochen. Gut, damit hätte ich gesagt, ab ins Schwerpunktthema.
Spielfrei,
der Fußball-Podcast. Gigi Buffon. Das ist gar nicht so einfach gewesen zum Recherchieren, im Sinne von, der Mensch hat viel gemacht. Er hat 1000 Profispiele gemacht. Über 1000 Profispiele gemacht.
Wie viel hast du?
Profispiele?
Ja.
Weniger als 1000. Ich find, man braucht einen Unterschied. Mehr als 1000.
Hast du mehr oder weniger als 1000? Genau. Er hat mehr als 1000, ja.
Ja.
Du hast weniger als 1000, das stimmt, ja.
Profi meinst im Sinne von nicht Verdienst, sondern Verhalten, oder? Immer noch weniger als 1000.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Er ist kein One-Club-Man, aber er ist ein One-Feel-Good-Man.
Ja, und ich find, Gigi Buffon gefühlt hat es geschafft, ein Parma-Legende zu sein und auch eine absolute Juve-Legende
zu sein. Also nicht nur gefühlt, würde ich sagen, das hat
er. Ja, ist er, ja, genau.
Also um das kurz zu erklären, er ist natürlich mit dem AC Parma.
Damals noch AC. Ist ein eigenes Kapitel.
Parma sollten wir uns mal extra anschauen,
weil der Verein hat schon viele Namen gehabt. Damals AC Parma. AC Parma,
ja. In den Profifußball reingewachsen sozusagen. Sehr, sehr jung, mit
18 hat er, glaube ich.
17 oder 18 war er, ja. Hat dann diverseste Stationen durchlaufen, auf die gehen wir dann eh noch ein, hat aber dann auch seine Karriere bei Parma beendet und das ist natürlich cool.
Na, die also, Geschichte, ich meine, wie du sagst, wir blicken
in der Serie B noch
dazu. Wir blicken eh noch ein bisschen drauf zurück, aber wie das halt natürlich dann bei Parma die Karriere beendet, war schon sehr, sehr schön.
Ja.
Wir sprechen halt über einen Mann, der 1978 geboren ist, am kleinen Städtchen im Norden von der Toskana. Also kannst du schlimmer erwischen. Das Städtchen heißt Carrara, habe ich gelernt. Und was man vielleicht auch sagen muss, Gigi Buffon, Garde Maas, ich glaube 1,88, jeder hat die Physis von ihm vom geistigen Auge, kommt aus einer sehr, sehr sportlichen Familie. Mhm. Also die Eltern waren schon Leichtathleten beide, die Mutter offensichtlich damals italienische Rekordhalterin im Diskuswurf.
Ja.
Und der Vater, glaube ich, war Kugelstoßer. Das heißt, man hat gern weit geworfen bei den Buffons daheim.
Genau.
Und auch die Geschwister, glaube ich, auch alle sehr aktiv.
Alle sportlich. Und dann gibt es noch den einen Buffon-Onkel oder so, oder
Cousin, also wirklich sehr, 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 sehr sportbegeisterte Familie. Und das Faszinierende ist, wir haben gesagt, okay, es sind so, wir wollen natürlich ein paar Zahlen nennen, wir nennen immer ein paar Zahlen.
Ja.
Aber wir haben gesagt, wir hauen es gleich am Anfang rein, weil das beschreibt nur nochmal, wie verrückt eigentlich diese Karriere war. Wir reden von einer 28 Jahre dauernden Profikarriere. 28 Jahre, das ist, du gehst gleich über der ÖBB schon abschlagsfreien Pension. Also das ist schon wirklich lange. Und du hast es schon angesprochen, über 1000 Pflichtspiele hat absolviert, und zwar laut meiner Recherche 1151 Pflichtspiele.
Aufgeteilt auf Club und Nationalmannschaft.
Aufgeteilt auf Club und Nationalmannschaft. Und er ist, einerseits ist er Rekordnationalspieler Italiens.
Mhm.
Er ist auf Platz 2 der Juve-Rekordspieler. Nur Alessandro Del Piero hat 20 Spiele mehr als Buffon.
Ja.
Er ist gemeinsam mit Manuel Neuer und Iker Casillas der am öftersten ausgezeichnete Welttorhüter.
Ja.
Da habe ich wieder mal was Spannendes gelernt. Offensichtlich, habe ich nicht gewusst, hast du das gewusst, dass die FIFA erst seit 2017 den FIFA-Welttorhüter kürt, aber es davor schon den IFFHS-Welttorhüter gibt. Habe ich nicht gewusst.
Nein, das
das ist ähnlich wie Ballon d'Or und FIFA, okay. Fußballer des Jahres, Weltfußballer und so weiter. Aber auf jeden Fall hat er das 5-mal gewonnen.
Mhm.
Und er ist wirklich jemand, der, ich sage mal, du hast ja schon...
bevor du so reingehst, jetzt hast du noch einen wichtigen Rekord, finde ich, hast du noch vergessen. Er ist ein Rekord Serie A-Spieler.
Paolo Maldini.
Maldini abgelöst
hat insgesamt nämlich, was hat er, das haben wir irgendwo weiter unten, glaube ich, haben wir das noch angeführt, 658 Serie A-Spiele hat der junge Mann absolviert. Das heißt, 10 Spiele mehr als der Paolo Maldini. Aber das ist, die Zahlen alleine drücken aus, was wir quasi alle gespürt haben. Gigi Buffon war immer da.
Er war nie lang verletzt.
Ja. Er war da. Er hat dann zwar einmal einen komischen Move zu PSG gemacht, aber grundsätzlich war Gigi Buffon immer zwischen den Pfosten, war immer derjenige, der in den Gängen vor dem Spiel die Mitspieler und die Gegenspieler geherzt hat.
Mhm.
Ich glaube, das werde ich auch nie vergessen, so Gigi Buffon, wenn du ihn vor dem Spiel immer gesehen hast. Ich glaube, er war der Spieler, der am meisten Mit- und Gegenspieler Bussel aufgedruckt hat.
Ja, er war der Spieler, der Zidane im Spiel gegen Italien im WM-Finale getröstet hat.
Ja, also sehr viele Superlative auf jeden Fall, die zusammenkommen. Ja. Aber vielleicht starten wir nochmal rein in die chronologische Aufarbeitung. Du hast ja Parma schon angesprochen.
Genau. Davor nur einen Satz noch zu Carrara, wo er eben herkommt, wo er bis heute Mitglied der lokalen Ultras ist, was ich auch sehr lustig gefunden hat. Und
ist er wirklich?
Und Ultraspruch die ganze Karriere über auf seine Tormannschaft drauf gehabt hat.
Wirklich? Okay.
Also das ist irgendwie... Das
ist lustig.
Ja, Orga-Typ halt. Genau, Parma. 94-95 ist losgegangen bei Parma. Und was kann man zu Parma alles sagen? Das war seinerzeit einfach schon, das ist eben nicht zu vergleichen mit dem Parma, das man jetzt vielleicht denkt, sondern es war ein richtig erfolgreiches Team.
Ja, es war, also hin und wieder, wenn man so durch diese alten Kaderlisten scrollt ein bisschen, da läuft dann fast ein bisschen das Wasser im Mund, vor allem aller, ich sage mal, Spät-70er Geborenen, 80er Geborenen zusammen. Der hat halt wirklich dann reingestartet und in dieser Debütsaison von ihm Waren halt wirklich so Nestor Sensini, Fabio Cannavaro, Dino Baccio, Risto Stoichkov,
Inzaghi,
Gianfranco Sola, Filippo Inzaghi, ein junger Thomas Brolin, damals er ist immer noch Schwede, aber einer aus dieser schwedischen Generation von 1994. Und dieser 17-Jährige Thomas hat im November 1995 eben sein Profidebüt gefeiert und es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis er dann wirklich zum Stammtorhüter geworden ist. Und ist mit 18 dann zum Stammtorhüter geworden, als ein gewisser Carlo Ancelotti in der Saison 96-97 dann übernommen hat als Trainer.
Zu dem er ja auch schon eigene Spielfreie-Episode
gekriegt hat. Der eigene Spielfreie-Episode gekriegt hat und der es halt auch wieder geschafft hat, diese Mannschaft, die hat da war jetzt nicht voller Stars, aber auf ein komplett neues Niveau zu heben. Also sie haben dann zwar ein paar Abgänge gehabt, aber sind vor allem in dieser Saison so die Hernan Crespos, Enrico Chiesas, Lilian Thürams zusammengekommen. Und es war dann schon in der zweiten Saison 96-97, wo dann der Gigi gemeinsam mit Parma zum ersten Mal so richtig angeklopft hat nach vorn hin. Sind zum Vizemeister geworden.
Ganz knapp nämlich auch
nur. Ja, voll. Und da ist er dann zum ersten Mal so richtig aufgetaucht und es war dann eben zwei Jahre später, 98, 91, wo es dann wirklich so Peak Parma war, wo es den UEFA Cup wieder gewonnen haben, zum zweiten Mal nach 94, 95, also aber immer nur auf der Ersatzbank gesessen. Und das war dann halt so dieses Parma, das wir alle mitgekriegt haben, auch wir alle, die in Graz waren, weil dann plötzlich Parma bei Sturm gespielt hat und so weiter. Mit dem legendären Pepe Schickelgruber-Moment, wo er hinter die Linie springt und so weiter. Aber das ist so der Zeitpunkt gewesen, da ist er uns allen zum ersten Mal so richtig, richtig, richtig aufgefallen. Und wie er dann gewechselt ist, zur Saison, nach der Saison 2001, war das für eine Kohle, die heute fast unerreicht ist.
Das muss ich mir vorstellen, mehr als 50 Millionen im Jahr 2001.
Genau. Vor knapp 23, 24 Jahren wechselt er für über 50 Millionen, ist übrigens das einzige Mal, dass für Gigi Buffon Ablöse gezahlt worden ist, wechselt er zu Juve, ist, glaube ich, bis 2018 der Rekordtransfer gewesen.
Ja, ich glaube, es gibt seitdem nicht viel Transfer.
Ja, zwei noch. Der Alisson, wie er zu Liverpool gewechselt ist und Kepa Arad.
Übrigens auch verlängert bei Chelsea, gell?
Bitte?
Kepa haben es auch verlängert.
Haben es verlängert bei Chelsea, ja, natürlich. Gott sei Dank. Der dann für 80 Millionen gewechselt ist. Aber dieser Transfer hat dann damals für einen 21-Jährigen, nein, für einen 23-Jährigen schon absolute Rekorde natürlich gebrochen gehabt.
Ja.
Und was dann bei Juve natürlich passiert ist, war absolute, einerseits Romantikgeschichte, aber andererseits auch viel Chaos auch miterlebt, sagen wir mal so.
Genau, er hat dann gemeinsam mit Lili Thuram zu Juve gewechselt, dann schon den schon super gestandenen Edwin van der Sar dort abgelöst, der ja dann seines Zeichen nochmal richtig gut andruckt hat, karrieretechnisch. Und es ist eigentlich von Anfang an super, super gut gelaufen, viele Meisterschaften, viele Cup-Bewerbe geholt, aber natürlich dann der Schandfleck, kann man in dem Fall für ihn persönlich vielleicht nicht sagen, aber für Juve jedenfalls der ganze Manipulationsskandal 2005, 2006.
Also ich glaube, und dem müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit widmen, weil es so viel passiert ist in diesen zwei Jahren. 2005, 2006 ist dieser Manipulationsskandal aufgekommen, das haben wir ja auch schon mal besprochen, damals haben wir über Napoli gesprochen und so weiter.
Der mit verwickelt
waren. Genau, wo viele Vereine verwickelt waren, da war Milan war verwickelt, da waren wirklich sehr, sehr
viele. Aber abgestiegen sind nur Napoli und
Juve. Genau, Napoli und Juve sind abgestiegen und das war zu einer Zeit kurz vor einer Weltmeisterschaft in Deutschland, wo bekanntlicherweise Italien den Titel geholt hat, Gigi Buffon nur zwei Gegentore bekommen hat in dem ganzen Turnier. Und wo der Gigi Buffon als amtierender Weltmeister gemeinsam mit Fabio Cannavaro, der Weltfußballer 2006 geworden ist.
Wrong.
Unabhängig davon.
An dieser Stelle muss ich jedes Mal erwähnen, dass in der Saison natürlich der Thierry Henry Weltfußball werden
muss. Bin ich ganz bei dir.
Ja.
Aber nach diesem Titel, der ist er gemeinsam mit einem gewissen Cannavaro, Del Piero, Trezeguet, Nedved mit in die Serie B gegangen.
Ja.
Und das, glaube ich, sagt schon auch ein bisschen was aus über den Typen, auch, dass er nicht, so wie manche andere, die Flucht angetreten sind, sondern gesagt haben, ganz ehrlich, ich bin jetzt da seit 5 Jahren bei Juve, der Verein bedeuten muss, es ist höchst an der Zeit, dass wir mit abgegangen und versuchen, den Verein wieder zurück raufholen, was ja dann auch gelungen ist.
Was ihnen dann sofort wieder gelungen ist, dass sie Meister waren. Platz 2 war Napoli, also ja. Das hat schon richtig gut funktioniert. Del Piero Torschützenkönig, das war halt für die Serie B schon eine richtig starke Mannschaft, aber du hast natürlich recht. Ja. Man weiß es von außen oft natürlich nicht, ob die jetzt Verträge gehabt hätten, die sie einfach einseitig auflösen hätten können. Es gibt ja im Profisport, dass die nur für eine Liga beschränkt sind. Aber es hat einfach so ausgeschaut, als ob dieses Kretzel, wenn man so will, dieser Stamm dieser Mannschaft gesagt hat, na, das ist halt jetzt passiert und wir sind dem Verein treu und das mögen Fans natürlich gern, wenn sie sowas hören. Und wenn die sich dann auch entsprechend zusammenreißen und bemühen und eine saubere Saison spielen, dann ist das natürlich was Cooles. Ja. Und sie sind zumindest, also die Spieler, die wir jetzt genannt haben, sind alle freigesprochen worden. Und das
ja genau, das absolut. Also das muss man ja auch erwähnen. Also
genau,
auch
es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt einen Manipulationsskandal romantisieren wollen, aber es sieht so aus und das ist rechtlich auch so ausjudiziert worden, dass diese Menschen damit nichts zu tun gehabt haben und dabei wollen sie auch wir belassen.
Ja, genau. Und dann treten sie in der Serie B an, treten, glaube ich, mit 9 Punkten Abzug, glaube ich, zur Saisonbeginn an, ja. Werden dann trotzdem Meister von Napoli, weil halt einfach da die Qualität dann nochmal alles überragt hat. Und das finde ich schon in der Retrospektive einer der für mich schon beeindruckendsten Facetten von der Karriere.
Ja.
Als Weltmeister-Torhüter in die Zweitklassigkeit wechseln mit deinen Freien zusammen, um zu sagen, ich hole die Mannschaft wieder zurück in die erste Liga, wo es hinkehrt.
Ist das, glaubst du, ist das den Umständen der Zeit geschuldet? Also könntest du dir vorstellen, dass sowas im aktuellen Fußball auch noch drinnen ist?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil für das, glaube ich, viel zu sehr die Berater mittlerweile an Macht haben.
Ja.
Also ich glaube, heutzutage haben eigentlich alle diese Klauseln, wenn es wirklich so was wie Abstieg passiert, dass du frei bist.
Ja.
Dass, und ich glaube, gerade dann sehen es alle nur mehr die ganz große Kohle. Also, wie gesagt, ich würde jetzt in keinster Art und Weise hergehen und sagen, dass die damals früher war alles besser. Aber ich glaube, diese Vereinsgebundenheit, gerade in diesem absoluten Elitebereich. Mhm. Wir rennen nicht davon, wenn der Regionalligist in die Landesliga geht, dann vielleicht noch bleiben, sondern wir rennen halt wirklich davon.
Das Weltmeister in der zweiten
Spieler, die Weltmeister gerade sind, waren sie im Juli, im August in der zweiten Liga spielen.
Ja.
Also das ist für mich schon ein bisschen ein, ich meine, andererseits kann man sagen, wo ist der Vergleich? Nicht? Gäbe es das jetzt? Aber ja, es ist nur ein bisschen ein Mutmaß.
Ja, was man sagen kann, ist natürlich, dass die Rollen haben sich verändert. Früher war es schon so, dass der Verein eindeutig größer war als der größte Spieler.
Absolut.
Und das ist einfach nicht mehr so.
Und ich glaube wirklich, die Macht der Spielerberater.
Ja.
Also ich glaube wirklich, da wird heutzutage, wenn du dir anschaust, was für unmoralische Summen aufgeworfen werden im Transfergeschäft, vor allem wenn Spieler vertragslos sind, wenn du sagst, okay, der Rest von dem und dem Hand gehört.
Ja.
Also ich glaube, das hätte es zu dem Zeitpunkt nicht gegeben, weil eben die Spieler auch alle nicht, wie soll ich sagen, der Gigi Buffon war damals 28, 2006.
Also wirklich im besten.
Im besten Torhüteralter. Oder nicht einmal noch im besten Torhüter. Ich glaube, die Torhüter pieken irgendwann mal Anfang der 30er oder was auch immer.
Ja.
Aber wirklich in einem ganz grandios guten Torhüteralter, auch ein Cannavaro, ein Del Piero und so weiter, die haben dann schon ein bisschen noch was im Tank gehabt.
Ja.
Und das, finde ich, bleibt dann schon. Und Macht finde ich die ganze restliche Juve-Geschichte, wer hat ja insgesamt 10 Meisterschaften mit Juve gefeiert, aber davon vor allem viele in den 2010er Jahren, weil er war ja langer Zeit Teil von dieser Conte und Massimiliano Allegri-Mannschaft. Also das, ja, macht das Ganze dann, ich habe es zwar ein bisschen nervig gefunden, dass Juve die ganze Zeit Meister geworden sind, aber ist ihm schon sehr verdient, muss ich sagen.
Ja, willst du mein Lieblings-Trivia-Fun-Fact aus den 2010er Jahren zu Gigi Buffon hören? 2012 ist er gewählt worden zum Vizepräsident des italienischen Fußballverbands.
Wirklich?
Ja, als erster aktiver Spieler.
Wirklich?
Vizepräsident.
Habe ich nicht gewusst.
Ja, okay. Ich beim Recherchieren drauf gestoßen und gesagt, das gab es noch nicht so oft. Ja.
Ich meine, ist ja jetzt auch, glaube ich, irgendwie als Teamkoordinator, glaube ich, vom italienischen.
Ja, das ist ein bisschen leicht tragische Geschichte natürlich, weil er das vom Luca Vialli
übernommen hat. Luca Vialli hat er das übernommen, oder was?
Nachdem der
Okay.
Stamm, 20, ja, genau.
Aber irgendwann hat er dann auch diese Juve-Zeit enden müssen. Und vielleicht muss man sagen, der eine Punkt, der ihm vielleicht noch nachhängt aus dieser unfassbaren Juve-Zeit, sind diese 3 Champions League-Finale, wo er kein einziges davon gewonnen hat.
Ja.
Würdest du sagen, ist das der der eine Makel, den er hat in seiner Karriere?
Ich denke ja, weil jetzt kann man noch irgendwie argumentieren, als absoluter Top-Fußballer kann es da passieren, dass du im Nationalteam nicht alles erreichst, weil das ist halt sehr oft der Nation geschuldet, der du bist, ja, und wenn du halt bei Spanien spürst, ist es leichter, als wenn du bei was nicht wo spürst, ja. Im internationalen Messen der Clubs finde ich schon, dass zu einer ausgezeichneten Karriere Champions League-Titel dazugehört, was ja auch Leute wie Ibrahimovic zum Beispiel nicht haben. Ne? Mhm. Und auf das, glaube ich, gehen wir dann später auch noch kurz ein, aber der Buffon hat ja selber davon berichtet, dass das auch zu Depressionen bei ihm geführt hat. Also das macht natürlich was und ja, das würde ich schon sagen, dass ihm das fehlt für das Top-Niveau. Es gibt ja auch bessere Goalies als ihm, die erfolgreicher waren und vielleicht auch eine Spur besser waren als er. Ja. Da fallen uns ja schon ein paar ein, Neuer zum Beispiel. Ne, oder so. Aber um das allein geht es uns ja nicht. Uns geht es ja auch darum, dass wir einfach einen sehr interessanten Karriereweg uns anschauen wollen. Mhm. Und den hat er auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube eben, weil du gesagt hast, es gibt da so einen kleinen Fleck. Ich glaube, es gibt einen anderen kleinen Fleck, den finde ich fast noch schlimmer.
Und zwar?
Ja, das Ausflugsjahr zu PSG.
Ja, gut. Ich glaube, da war einfach so ein bisschen, war das nicht, Goldgräberstimmung in Paris. Dass man glaubt hat, man muss jetzt hingehen, weil alle Großen dort hingehen?
Also ich glaube, dass das so am Ende, da war ja das Karriereende zumindest schon am Horizont
zu sehen. Er war 40 Jahre alt.
Und ich glaube, der hat sich gedacht, die Goldkoffer holt das jetzt ab und bis zum gewissen Grad, muss man sagen, ist das natürlich nachvollziehbar, weil er ist ja nur Fußball spielen gegangen, er hat jetzt nichts Schäbiges oder so gemacht. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, ob er es braucht hat. Vielleicht hat er es braucht, vielleicht hat er es ja nur gedacht, er braucht es. Für die Karriere war es ihm nicht zuträglich, das glaube ich, kann man schon
sagen. Ich meine, das ganze Projekt PSG ist dann eh, wie es versucht.
Das ganze Projekt PSG ist nicht zuträglich.
Nein, gar nichts. Wie es dann versucht, um ihre eigenen Galacticos zu bauen, das hat dann eh nicht funktioniert. Oder? Ja. Sie waren zwar immer wieder mal nahe dran, aber es hat nicht funktioniert mit den großen Titeln.
Ewig schon.
Was aber dafür schon wieder dann schon Schneid gehabt hat, ist, dass er quasi dann in der umgekehrten Reihenfolge dann noch einmal seine Karriere beendet hat. Zuerst zu Juve und dann noch zu Parma. Genau. Hat aber, und das finde ich schon ganz cool, ich meine, er muss man sich vor Augen führen, der hat bis auf 45 Jahre hat er Fußball gespielt, ja, auf Profiniveau, und hat aber bis zum Schluss eine aktive Rolle gespielt. Also es ist nicht einfach so, dass er nur auf der Bank gesessen ist. Er hat in jeder einzelnen Saison gerade am Schluss noch bei Parma wirklich seine ich glaube, 17 Spiele in der letzten Saison noch gehabt, in der Serie
B. Ja, was auch wichtig war, weil er hat dann bei Parma noch einen letzten Rekord abgeschafft, nämlich der Goalie mit den meisten Clean Sheets.
Okay.
Was kann, wie sagt man das auf Deutsch? Also
Weiße Westen.
Wenn man halt genau kein Gegner kriegt. Mhm. Das hat er sich cool, weil er bei Parma dann noch ein paar Spiele gemacht hat. Ja. Davor, wie du schon gesagt hast, er ist die Station ja rückwärts zurückgegangen, also von PSG zu Juve. War dort hinter Wojciech Szczęsny als Ersatzgoalie, wo er sagen muss, der Szczęsny, der jetzt im Sommer seine Karriere beendet hat, das finde ich ist einer der underratedsten Goalies der letzten Jahre, weil der hat richtig gut performt bei Juve. Also klar, der Buffon war natürlich schon ein bisschen älter. Prime Buffon wäre wahrscheinlich nicht hinter dem Szczęsny auf Platz 2 gewesen. Aber ja, hat sie das anderen?
Ich glaube, beim Szczęsny hängt ein bisschen nach, dass der damals bei Arsenal schon nicht
dort
überragend war.
Dort war er nicht überragend, das stimmt, ja.
Der ist nicht von Arsenal weggegangen, weil ihn ein Größerer quasi abkauft hat, sondern der ist eigentlich, das war damals diese polnische Doppelachse mit Fabianski und Szczęsny, was gesagt hast, okay, einmal spielt der, kann es so wirklich überragen. Aber ich bin schon ganz bei dir, der hat dann schon bei Juve grandiose Jahre gehabt, muss man wirklich sagen.
Ja, und dann, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, der Buffon hat in einem Interview dann halt einmal davon geredet, dass er in der Zeit bei Juve rund um diese verlorenen Champions League-Finale und so auch mit Depressionen zu tun gehabt hat. Also ein weiterer Fußballer, wir haben vor kurzem, ist auch noch nicht so lange her, 5-6 Episoden haben wir vom Thierry Henry berichtet, der das jetzt da in einem Interview gestanden hat kürzlich. Es zeigt halt echt auf, dass das Menschen sind und dass Depressionen wirklich jeden erwischen können. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du grundsätzlich erfolgreich bist, grundsätzlich reich bist oder nicht, sondern das ist also eine harte Sache für alle. Ja.
Und ich finde, was man schon von einem Gigi Buffon mitnehmen kann, ist, der ist schon sehr offen zu seinen Tränen gestanden oder zu seiner eigenen Verletzlichkeit. Und das habe ich immer cool gefunden.
Ja.
Dass er gesagt hat, was der, er hat jetzt dann, ich meine, klar, er hat dann schon mit gewisser Distanz, das waren, glaube ich, 15 Jahre nach dieser Phase, wo es ihm nicht gut gegangen ist, im Jahr 2019 dann dieses Interview geführt, wo er darüber berichtet hat. Aber ich sage mal, trotzdem gut.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst hätte er dieses Bild versucht zu konservieren, dieses, you know, ewigen Strahlemannes, alles, Mannes, ist nur wunderbar und so weiter. Und ich finde es schon gut, dass du so über so Themen sprichst, dann wie Depressionen, Panikattacken und so weiter, wo du wirklich sagst, okay, mir ist es einfach dreckig gegangen damals. Und das ist schon wieder was, wo ich sage, das ist auch so eine kleine Facette. Mhm. Andererseits dieser, aus meiner Sicht, als Außenstehender, dieser wahnsinnig spannende Sportsmann, der eigentlich immer Respekt gezeigt hat vor seinen Mitspielern und Gegenspielern.
Ja.
Immer, wie gesagt, derjenige, der war im Kabinengang oder unten alle hergefangen hat, den in der Puzzle aufgedruckt hat. Und das ist, oder dem Schiedsrichter gegenüber. Ich meine, ja klar, er hat ein paar Mal dann mal explodiert, aber grundsätzlich dieser wahnsinnige Sportsmann, der aber dann auch den Mut hat, sich hinzustellen und zu sagen, schau her, auch egal, was ihr von mir denkt, ich rede jetzt mal über Zeiten, die nicht so cool waren.
Ja. Apropos Zeiten, die nicht so cool waren, so einen weiteren Schandfleck haben wir dann ja auch noch gefunden. Es ist ein schwieriges, auch zum Recherchieren schwieriges Thema gewesen.
Man findet kaum was dazu.
Das, was man findet, ist auch vom Buffon selbst immer ein bisschen ganz schnell und kurz entkräftigt worden. Es ist jedenfalls nicht so wie beim Di Canio oder so, der mit dem Römergruß durch die Gegend spaziert und eigentlich ganz offensichtlich ein Nazi ist. Und wir wollen das auch im Buffon natürlich nicht unterstützen.
Nein, aber, genau.
Aber er hat halt mit dem immer mal ein bisschen Berührungen gehabt.
Genau,
er
hat immer wieder mit so
auf einmal mit der Rückennummer 88
liebäugig mit so leicht rechtsextremer Symbolik. Da hat es ja diese Zeit gegeben, wo ein Papama ein T-Shirt gezeigt hat mit seinem faschistischen italienischen Spruch, der übersetzt heißt, gehängt sei, wer aufgibt, herumgelaufen ist und so weiter. Ja. Dann, wie du gesagt hast, einerseits dann diese, auch zu der Barmer-Zeit, wo er mit der Nummer 88 spielen wollte, seiner Aussage nach, er wollte eigentlich mit der Doppel-Null spielen, weil die Doppel-Null wäre so das Zeichen für Eier, also die Hoden gewesen, und quasi man braucht ja Eier. Aha. Dann wollten sie ihm das nicht geben, dann wollte er die 88 haben, weil das waren quasi 4 Eier. keine Ahnung.
Ja.
Also Ausrede verlass mich nicht. Ja. Und es ist ja quasi, nein, das hat mit dem nichts zu tun, weil man so die Aussage, es ist einfach ein bisschen ein Fleck. Da sind wir wieder bei dem Punkt, kann man jemanden, ist immer alles nur einwandfrei? Nein, ist es nicht. Ist das vielleicht, wenn es wirklich so ist, richtig kacke? Ja. Macht ihn natürlich nicht so einen weniger beeindruckenden Sportsmann, muss man auch sagen.
Das ist klar. Und als andere muss man ein bisschen offen lassen, weil er hat selber dann im Interview gesagt, ja, heutzutage ist es super einfach, weil da gibst du alles im Internet ein, weißt sofort, was das bedeutet und das Thema ist erledigt. Und auf der anderen Seite druckt da irgendein Fan ein T-Shirt in die Hand und du sagst, ja, okay, zieh das jetzt an, weil für den Fan cool. Hört sich halt auch ein bisschen nach Ausrede an. Man weiß es nicht. Und weil es so schwierig ist, haben wir es erwähnt, aber wir wollen das jetzt
damit es eben nicht unerwähnt bleibt.
Aber natürlich, jetzt kommen wir zu unserem Fazit und da wollen wir sehr wohl urteilen, weil da geht es ja wieder um die sportliche Leistung. Ich habe vorher gemeint, ich finde nicht, dass er der beste Goal aller Zeiten war. Würdest du mir da zustimmen? Siehst du, Goal ist die Leistungsmäßig?
Was ist für dich ein Goat? Ist der Greatest? Was ist der Greatest? Ist der Greatest der Beste oder ist der Greatest der Größte? Wer ist für mich der Goat? Er ist für mich unter den Torhütern. Wie gesagt, ich habe nie einen Lev Yashin gesehen.
Ja, das ist sowieso.
Wenn wir über die Goats reden, reden wir halt über die Spieler, die wir aktiv mitgekriegt haben.
Ja.
Was ich aber sehe, ist, dass in all diesen, wenn du den Peter Schmeichel fragst, wenn du den Oliver Kahn fragst, da gibt es ja all diese Videos, wer sind die Goats? Ja. Sie nennen alle Gigi Buffon.
Aber es, wie du gesagt hast, es ist eine Frage von, wie definierst du das? Wenn so Sympathie und Coolness dazu reinkommt, ist es eindeutig er.
Ah, er war schon ein guter Goalie.
Er war ein richtig guter Goalie, aber es gab halt auch andere richtig gute Goalies. Und dann ist der zweite Faktor, der wichtig ist, geht es um die absolute Höchstleistung oder geht es um die Höchstleistung auf einem möglichst langen Zeitraum?
Mhm.
Weil jetzt könntest du dann sagen, keine Ahnung, in der allerbesten Saison war wahrscheinlich der Peter Cech einer der besten Goalies überhaupt, weil der hat einfach alles gehalten. Mhm. Ja. Und, aber halt nicht über so, bei Weitem nicht so einen langen Zeitraum. Bei so einem langen Zeitraum gibt es eh nur ein paar. Es gibt einen Casillas, es gibt einen Neuer, es gibt einen Buffon. Ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt da nicht diskutieren. Nicht? Und unter denen, ja, schwierig.
Also, und ich glaube, du hast es selber gerade beschrieben, ich glaube, du kommst genau in diese Liste und für mich ist er dann schon nochmal eine Stufe über Manuel Neuer. Einfach weil es Goat sein für mich mehr hast als nur die Performance am Platz.
Ja, aber dann könnte man zum Beispiel auch sagen, Goat ist Maradona und nicht Messi.
Zum Beispiel.
Ja, also
absolut.
Das ist total schwierig.
Klar, die ganze Goat-Diskussion ist ist einfach auch, die Leute lieben es natürlich, weil es kein richtig und kein falsch gibt und jeder hat seine Meinung dazu. Ja. Und was man sieht, ist, dass aus der Fußballszene heraus er sehr häufig als der Goat genannt
wird. Aber weil er halt extrem beliebt ist und ich glaube, es ist nicht so schwer, beliebter zu sein als der Neuer.
Das mag schon sein. Das mag
wahrscheinlich ja, in der Szene. Mag schon sein.
Aber ja. wer ist es dann für dich? Du musst jetzt festlegen. Du kannst jetzt nicht sagen, er ist es nicht, aber ich sage es nicht, wer es ist.
Okay, wenn ich mich festlegen muss, boah, ich glaube tatsächlich Casillas. Mhm. Ich würde nochmal, aber jetzt wirklich von rein auf die Leistung bezogen würde ich sagen Casillas, wenn es ums Gesamtpaket geht, hat schon einen Grund, warum wir heute eine Gigi Buffon-Sendung haben und keine Iker Casillas-Sendung. Also das ist halt, das sind die Fußballer, die mir und die, kann ich glaube für uns beide sprechen, für uns taugen. Uns taugt halt, dass Francesco Totti das ganze römische Gehabe rundherum, die kurzen Stutzen, alles drumherum, einfach geil. Ein Maradona, der halt genauso Kicker ist wie Unterweltsmensch, wie Partymensch. Das ist halt, ich will nicht, Kultspieler ist so abdroschen, das mag ich nicht sagen, aber es geht in die Richtung. Ne? Menschen, die halt mehr als jetzt reine Fußballer für uns sind, sondern die einfach eine gewisse Aura haben, wenn man so will, ja? Die halt was ausstrahlen. Und unter denen ist in eine große Elf-Auswahl von Spielern, die halt geil sind, die wir halt richtig cool finden, da würde er immer im Tor stehen. Ja.
So. Na, also für mich, wie gesagt, also ich halte ihn für den
du hältst ihn für den Besten.
Für den Größten, okay.
Ja, dann bleibt uns zum Schluss nur zum Fragen vielleicht, wie ihr das da draußen seht, weil das würde uns natürlich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht schaffen wir es, auf Social Media eine kleine Abstimmung zu machen, ob der Gigi Buffon der Greatest of all time ist und wenn nein, warum nicht? Und
oder wer ja, sonst
warum? Ist. Oder wer sonst ist. Und damit ihr das machen könnt, folgt uns am besten überall, was könnt. Ansonsten bedanken wir uns auch heute wieder fürs Zuhören und freuen uns drauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.